Frau Dr. Wernstedt, Sie sind heute seit genau 48 Tagen im Amt. Hat sich seit Ihrem ersten Tag hier Ihr Bild der Klosterkammer schon verändert?
Mein Bild hat sich erweitert. Wenn man von außen guckt, hat man erstmal das geistliche Leben in den Klöstern und die vielen kulturellen Veranstaltungen, die dort stattfinden, im Blick. Wenn man aber die Klosterkammer von innen anfängt kennenzulernen, stellt man eine große Vielfalt an Aufgabenstellungen fest. Ich kann einige Beispiele nennen. Angefangen bei der Forstwirtschaft, die als Teil der Klosterkammer als Landesbetrieb nach Sehende ausgelagert ist, über landwirtschaftliche Fragen, weil wir 16 Klostergüter verpachtet haben. Da spielen beispielsweise Fragen nach konventioneller oder ökologischer Landwirtschaft eine Rolle. Dazu kommt die Erhaltung der mehr als 800 überwiegend denkmalgeschützten Gebäude, die wir haben. Dafür gibt es eine eigene Abteilung mit großer Fachkenntnis hier bei uns im Hause. Die Abteilung für Liegenschaften bearbeitet unsere Erbbaurechtsangelegenheiten und hat, weil wir die größte Erbbaurechtsausgeberin in Deutschland sind, eine riesige Erfahrung und auch die modernsten Verträge in Deutschland. Im Moment lerne ich die Abteilung und die sehr kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen. Und bei einer Klausurtagung haben mir neulich die Abteilungsleiterinnen und Leiter die Strategien für ihre künftige Arbeit vorgestellt.
Was ist Ihnen wichtig und wo liegen die künftigen Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
Ich möchte, dass wir mit den Äbtissinnen und Konventualen in den Klöstern und Stiften das geistliche Leben dort so weiterentwickeln, dass es noch stärkere Ausstrahlungskraft hat als bisher. Das ist aber eine längerfristige Aufgabe, die im Einvernehmen mit den Konventen geschehen muss. Mir ist es wichtig, dass viele Menschen in Niedersachsen einen Eindruck von der wertvollen Arbeit der Klosterkammer bekommen, vom Erhalt der Gebäude, von der Tradition, vom Wert des geistlichen Lebens. Dabei muss man immer wieder betonen, wir sind nicht Kirche, auch wenn es sozusagen auf dem Etikett draufsteht, sondern eine Behörde des Landes Niedersachsen. Insofern haben wir uns, was inhaltliche Angelegenheiten geistlichen Lebens betrifft, zurückzuhalten. Die Frage, wie Klöster weiterentwickelt werden, ist aber immer auch eine baufachliche Frage. Insofern sind wir da in einem engen Gespräch mit den Äbtissinnen, den Konventualinnen und unserer Bauabteilung. Das liegt mir am Herzen. Außerdem gibt es ein neues Thema, das in der Klosterkammer entwickelt worden ist. Das ist das Thema Energiegewinnung. Das ist ja für uns alle eine wichtige Frage. Wie können wir CO2-neutral leben und wirtschaften? Wer wie die Klosterkammer viele Flächen zur Verfügung hat, ist gehalten, sich darüber Gedanken zu machen. Wo kann man Photovoltaik installieren? Wie geht das mit dem Denkmalschutz zusammen? Wie kann man Acker- oder Forstflächen, wo die Erträge vielleicht nicht so gut sind, für Energiegewinnung nutzen? Das ist ein sehr, sehr wichtiges Zukunftsthema für uns.
Jetzt zum Thema Erbbaurecht. Da sind viele Verträge in den letzten Jahren schon erneuert worden und bei vielen weiteren steht das in nächster Zeit noch an. In der Regel ist es so, dass Erbbaurechtsnehmende nach einer Vertragserneuerung einen deutlich höheren Erbbauzins zahlen. Für die Betroffenen ist eine Preissteigerung wie in den letzten Jahren schwer vorherzusehen und manche können die hohen Kosten nicht mehr stemmen. Wie gehen Sie damit um?
Zunächst mal ist zu sagen, wir sind keine Behörde für sozialen Wohnungsbau und auch keine, die unmittelbar einem staatlichen Auftrag unterliegt, also den politischen Zielen für Wohnungsbau in wechselnden Landesregierungen. Der gesetzliche Auftrag der Klosterkammer ist es, ihre Leistungsverpflichtungen zu erfüllen, das heißt für über 800 denkmalgeschützte Gebäude und 12.000 Kunstgegenstände Sorge zu tragen, damit diese ordentlich erhalten bleiben. Dafür braucht die Klosterkammer Geldmittel, die sie selbst erwirtschaftet. Dieser Auftrag besteht schon seit über 200 Jahren und damit deutlich länger, als es das Land Niedersachsen zum Beispiel gibt. Das Dilemma beim Auslaufen der Erbbaurechtsverträge in städtischen Gebieten sehen wir seit Jahren. Wir sind bemüht, in allen Fällen eine für beide Seiten verträgliche Lösung zu finden. Erbbaurechtsverträge sind aber per se nicht unbefristet abgeschlossen. Das heißt, die Erbbauberechtigten müssten eigentlich wissen, dass sie bei Ende des Vertrages auf eine völlig neue Situation stoßen werden. Was die Klosterkammer seit etlichen Jahren macht, ist, dass sie den Erbbaurechtsnehmenden anbietet, die Verträge vorzeitig zu erneuern, zu deutlich günstigeren Bedingungen. Auch das Teilen von Grundstücken ist eine Möglichkeit, das Erbbaurecht günstiger zu gestalten.
So, ein anderes Thema sind die erneuerbaren Energien. Welche Mittel der Energiegewinnung kommen im Bereich erneuerbare Energien für die Klosterkammer in Frage? Sind zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf Kirchen- oder Klosterdächern denkbar und kann man damit auch ein Zeichen setzen?
Bisher sind wir nur als Verpächter aufgetreten, sowohl für Windkraft als auch für Photovoltaikanlagen. Wir sind gerade dabei, mit einer Tochtergesellschaft die Strukturen zu schaffen, damit wir auch unternehmerisch in die Energiegewinnung einsteigen können. Zahlen, Flächen oder Schwerpunkte kann man noch nicht nennen, da wir gerade dabei sind, die Eignung überprüfen zu lassen. Was die wirtschaftliche Nutzung betrifft, sind wir bisher auf Photovoltaikanlagen und Windkraft fokussiert. Im Wald werden für Windkraft zum Teil Flächen genutzt, die im Moment durch Dürre und Borkenkäferbefall nicht mehr so gut zu bewirtschaften sind. Im Bereich Photovoltaik haben wir bisher vor allem Freilandanlagen, aber für die großen Liegenschaften und weitere Gebäude, für die wir Leistungsverpflichtungen haben, stellt sich ganz konkret die Frage, was bauen wir ein und wie kann man das mit dem Denkmalschutz übereinbringen? Wir wollen einen Beitrag zum klimagerechteren Wohnen, Arbeiten und Leben leisten. Das muss aber mit Augenmaß geschehen. Es ist nicht unser Bestreben, symbolisch ein herausragendes Baudenkmal beispielsweise mit einer Photovoltaikanlage zu bestücken, nur um deutlich zu machen, dass wir nun die Möglichkeit dazu haben.
Welche Strategien gibt es, um das Leben und Wirken der Frauen in den Klöstern und Stiften bekannter zu machen und diese weiterhin mit Leben zu füllen? Nimmt die Klosterkammer Einfluss auf das Geschehen in den Klöstern und sind Sie zufrieden mit der Nutzung?
Wir haben im Moment zum Glück nicht die Not, ein leerstehendes Kloster mit Leben füllen zu müssen. Alle Klöster und Stifte sind belebt und haben eine sehr eigene Ausprägung gemeinschaftlichen Lebens und auch kulturelle Schwerpunkte. Viele Klöster veranstalten Konzerte oder Ausstellungen. Marienwerder in Hannover bietet zum Beispiel betreutes Wohnen im Alter für die Konventualinnen aus den anderen Klöstern und Stiften. Mein Ziel ist es, dass mehr Kunde davon ins Land getragen wird, wie die Frauen dort leben und welche Möglichkeiten es dort auch für andere Frauen gibt, die im Moment vielleicht noch im Berufsleben stehen oder die vielleicht im Berufsleben einen Weg in einen solchen Konvent finden können. Es muss ja nicht immer in der Pensionszeit sein. Das ist aber keine Strategie, die wir als Klosterkammer vorgeben können. Wir wollen mit den Äbtissinnen und Konventualinnen besprechen, was in der jeweiligen Gemeinschaft gewünscht ist. Das ist ein diffiziles diplomatisches Unterfangen, das man mit guten gemeinsamen Absprachen angehen muss. Damit die Klosterkammer auch in 100 Jahren noch Geld zur Verfügung hat, um diese Gebäude zu pflegen und damit auch geistliches Leben in Niedersachsen zu ermöglichen, brauchen wir möglichst viele Menschen in führenden Kreisen, aber auch überall in der breiten Bevölkerung, die ein Verständnis dafür haben, warum es heute noch wichtig ist, eine solche Tradition aufrechtzuerhalten. Das ist in einer säkularisierten Gesellschaft, die sehr heterogen zusammengesetzt ist, eine echte Herausforderung. Das bedeutet, dass wir viel mit jungen Menschen zusammenarbeiten müssen, die teilweise gar nicht mehr religiös gebunden sind oder anderen Glaubensgemeinschaften angehören, die teilweise zugewandert sind und ganz andere Biografien mitbringen, als das noch vor 200 Jahren der Fall war. Ihnen zu erklären, was niedersächsische Klöster sind, was das Besondere an unserer christlichen Landschaft hier ist, das ist eine große Herausforderung für die Zukunft. Das kann in Kindertagesstätten passieren, in Grundschulen, durch Kurse im Kloster. Das gibt es auch in Teilen schon. Buchprojekte gehören auf jeden Fall dazu. Und es ist eine Aufgabe für unsere Öffentlichkeitsarbeit, das, was wir machen, bekannter zu machen. Mit Flyern, die Pflege der Homepage, der Frage, ob wir uns auch in den sozialen Medien tummeln sollten. Das, was da ist, wollen wir bestärken mit teilweise neuen strategischen Ausrichtungen.
Sie als Sozialdemokratin sitzen hier im Dienstgebäude der Klosterkammer unter einem Gemälde Georgs IV., der König von Großbritannien, Irland und Hannover war. Wie fühlt sich das an?
Ich glaube, es tut der altehrwürdigen Klosterkammer ganz gut, meinen Blick in ihre Mauern aufgenommen zu haben. Aber auch ich habe mich in die rechtlichen Gegebenheiten und die Aufgabenstellungen der Klosterkammer zu fügen, egal welches Parteibuch ich in der Tasche habe. Ich glaube aber, dass ich mit meinem sozialpolitischen und frauenpolitischen Blick und mit meiner palliativmedizinischen Erfahrung hier viel einbringen kann und dass ich mit meiner Organisationserfahrung die Klosterkammer selbst ein Stück weit modernisieren kann. Insofern fühle ich mich mit Georg IV. Im Rücken recht wohl, weil ich finde, dass er damals eine sehr kluge Entscheidung gefällt hat, die Klosterkammer zu gründen. Abgesehen davon war vor mir mit Martha Jansen von 1999 bis 2002 schon einmal eine Sozialdemokratin Präsidentin der Klosterkammer.
Frau Dr. Wernstedt, herzlichen Dank für das Gespräch.